Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Reminiscere, so ist der Name des heutigen Sonntags. Reminiscere, Herr, gedenke unser an diesem Tag und an diesem Morgen, unserer Hoffnungen und Sorgen, unseres Suchens und unserer Sehnsucht, unseres Wollens und unserer Schuld. Reminiscere, gedenke des Herrn, seiner Liebe, die uns er geschenkt hat, ein für alle Mal in seinem Sohn, seines Wortes, das er uns gibt an diesem Morgen und jeden Tag neu. Und Gott wird unser gedenken. Dafür hat sein Sohn gelebt und ist gestorben. Wir wollen seiner gedenken und ihm danken. Darum haben wir uns heute Morgen hier versammelt. Inmitten der Erfahrung von Leid und Schuld erinnert das Evangelium des Sonntags an die Liebe Gottes, der nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Wenn die Not groß ist, dann hilft es, sich selbst und Gott daran zu erinnern. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Mit diesem Text und dem Bibelvers, der der Wochenspruch für diese Woche ist und zugleich auch Thema dieses Gottesdienstes, möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen begrüßen. Ich freue mich über alle, die gekommen sind, und es ist gut, dass du da bist, weil es wichtig ist, dass wir uns als Christen versammeln und gemeinsam Jesus Christus und unseren Glauben hier bezeugen. Ich möchte am Anfang des Gottesdienstes beten und bitte alle, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir versammeln uns heute Morgen hier in deinem Namen. Nicht nur an diesem Ort, sondern an vielen anderen Orten in dieser Welt. Und wir versammeln uns und rufen, Herr, erbarme dich über uns und über diese Welt. Und ich danke dir, dass du uns das zugesagt hast, dass du barmherzig bist und uns siehst. Der Schöpfer aller Dinge des Universums, so groß bist du, aber du siehst uns. Und es interessiert dich, wie es uns geht. Daran halten wir fest, auch an diesem Morgen. Und ich danke dir für alle, die gekommen sind. Und wir denken an die, die nicht da sein können, die krank sind oder die aus Vorsicht zu Hause bleiben, die, die im Urlaub sind und sich erholen. Und du siehst alle, die zu uns gehören. Danke, dass wir uns verbunden wissen dürfen in deiner Liebe. Danke, dass du jetzt hier auch mitten unter uns bist und durch die Reihen gehst und uns freundlich anguckst und sagst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du wirklich mit offenen Armen durch die Reihen gehst und uns segnen möchtest. Dafür danke ich dir jetzt an dieser Stelle. Amen. Noch einmal herzlich willkommen auch allen Gästen, die hier sind, besonders auch Helmut Fenske aus der Gemeinde in Auerstraße. Du wirst gleich predigen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch nochmal an dich. Ja, dieser Gottesdienst steht nicht nur im Zeichen der Passionszeit, sondern auch im Zeichen der Geschehnisse, die uns in diesen Tagen alle beschäftigen werden. Vor ein paar Wochen hat hier Andreas diese Kerze schon einmal angezündet im Rahmen des Gottesdienstes. Ich mache das jetzt auch nochmal. Und es ging dann darum, dass wir gesagt haben, wir möchten gedenken an die Menschen, die jetzt in diesen Konflikt in der Ukraine verwickelt sind. Und das möchten wir jetzt auch hier tun. Ich möchte, dass wir wirklich uns eins machen und beten mit lauter Stimme und Gott anflehen, ja, dass er etwas tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin fast sprachlos bei dem, was passiert. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, Anja, das kann nicht sein, dass du so geschockt und sprachlos bist, dass du noch nicht mal Gott das sagst. Und ich möchte uns wirklich Mut machen, dass wir jetzt hier die Zeit nutzen und wirklich ein Fürbittegebet sprechen, von Herzen, lang oder kurz, wie du möchtest, jung, alt, dass wir uns beteiligen und uns jetzt eins machen vor Gott und ihn anflehen und diese Situation, wo wir denken, alles entgleitet, ihm wirklich vor die Füße legen, mit all dem, was uns beschäftigt und den Fragen, die wir haben, die dürfen wir Gott sagen und das ist das Gute. Wir sind dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert, sondern Gott ist da und hört uns. Und jetzt möchte ich, dass wir eine Zeit der Fürbitte wirklich haben und auch wo wir Gott sagen können, was uns jetzt belastet in dieser Zeit. Ich werde dann am Ende noch ein Gebet zum Abschluss sprechen und lade jetzt wirklich alle ein, an dieser Zeit des Gebetes teilzunehmen. Gedenke deiner Barmherzigkeit, du unser Gott. Unsere Barmherzigkeit ist zu schwach. Du musst mit deinem Frieden kommen. Beende den Krieg, beende die Gewalt, beende das Blutvergießen. Komm mit deinem Frieden. Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist zu kurzsichtig. Du musst mit deiner Hilfe kommen. Schütze die Flüchtenden, schütze die Eingesperrten und Verschleppten, schütze die Mutigen. Komm mit deiner Hilfe. Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Hoffnung ist zu klein. Du musst mit deiner Macht kommen. Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unsere Liebe ist zu kraftlos. Du musst mit deiner Heilung kommen. Rette die Kranken, rette die Trauernden, rette die Verzweifelten. Komm mit deinem Heil. Herr, erbarme dich. Gedenke deiner Barmherzigkeit. Unser Glaube ist zu verzagt. Du musst mit deinem Wort kommen. Sprich zu deiner Gemeinde in aller Welt. Sprich zu den Zweifelnden, sprich zu unseren Kindern. Komm und sprich zu uns, damit wir in diesen Tagen an dir festhalten und Jesus, deinem Sohn, weiter nachfolgen. Durch ihn vertrauen wir uns deiner Barmherzigkeit an. Durch ihn bitten wir heute und an allen Tagen. Herr, erbarme dich. Amen. Die Kerze wird weiter brennen da. Und ich denke, ja, dass wir auch weiter dieses Anliegen im Herzen haben. Und ich möchte euch auch ermutigen, zu beten. Für unsere Geschwister auch, die sagen, wir spüren das. Hört nicht auf, für uns zu beten. Das habe ich auch in einem Bericht gelesen, die gesagt haben, hört nicht auf, für uns Christen zu beten. Wir merken das. Wir merken das und spüren, dass wir dadurch nicht verzweifeln in der Angst. Das sage ich mir auch und das möchte ich euch auch weiter sagen. Und in dieser Zuversicht, dass Gott wirklich hört und dass er sich erinnern lässt an sein Erbarmen, wollen wir jetzt auch weiter in den Gottesdienst gehen und das, was uns beschäftigt, weiter miteinander und mit Gott teilen. Und jetzt wollen wir zusammen singen und in den Liedern auch sagen, was Jesus uns bedeutet und Gott uns bedeutet und unser Glaube. Das ist heute ein bisschen anders, weil das ist bei uns immer jeden Sonntag immer spannend für alle Beteiligten am Gottesdienst, weil es passiert dann wirklich spontan, das werdet ihr auch aus eurer Umgebung kennen, oh, da kann heute jemand nicht mitmachen, weil der erkrankt ist, der oder der. So ist es heute Morgen auch hier. Es ist wunderbar, dass die Melli, unsere Einzige, die jetzt noch vom Musikteam über ist, das ist aber auch sehr gut, jetzt ans Klavier geht. Und ich danke dir, dass du das machst. Und wir sind jetzt gefordert, mit ihr zu singen sozusagen. Und unsere Sängerin ist nämlich ausgefallen, die sonst steht und uns immer auch schön die Einsätze gibt. Und ja, ich werde das nicht übernehmen. Von daher sind wir jetzt alle gefragt und ich denke, es gibt ein paar, die sind noch Chor geübt oder sonst was. Melli wird vielleicht nicken, wenn wir anfangen sollen. Und dann haben wir jetzt tatsächlich auch eine Zeit und wollen uns davon auch nicht abhalten lassen, jetzt miteinander zu singen und uns da auch eins zu machen als Gemeinde, als Christen. Und ich möchte euch bitten, wer kann auch wirklich einfach dazu aufstehen und dann auch Gott nochmal sagen, so Gott, ich bin da, ich in deine Gegenwart trete ich jetzt bewusst und singe diese Lieder dir. Und das tun wir jetzt gemeinsam und ich freue mich auf diese Zeit des gesungenen Gebetes. Das Lied kommt überhaupt? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ach so, ja, nee, gut. Amen. Und vielen Dank. Wir sind ein gutes Musikteam gemeinsam und Gott freut sich, wenn wir für ihn singen. Und das wünsche ich mir, dass das passiert, was wir in den Liedern gesungen haben. Dass wir Jesus jetzt in der nächsten Zeit begegnen, dass er unsere Seele berühren kann und noch mehr. Wir haben gesungen und meine Seele wird gesund. Wenn man das mal so wirken lässt, was das bedeutet, dann macht das sprachlos. Jesus kann uns begegnen und unsere Seele wird gesund. Das wünsche ich mir, dass wir ein Stück davon erleben, was es bedeutet, Jesus zu begegnen in diesem Gottesdienst. Wir werden jetzt gleich die Predigt hören vom Helmut Fenske. Da geht es auch um den Wochenspruch, den ich am Anfang auch mehrmals gelesen habe, aber im Gesamtkontext. Römer 5, die Verse 1 bis 11 werden Grundlage sein für die Predigt. Wir freuen uns auf diese Zeit mit dir, wollen aber jetzt tatsächlich nochmal, Melli, jetzt direkt sitzen bleiben können, nochmal ein Lied singen, das nochmal so ausdrückt, dass wir uns jetzt für die Zeit, die jetzt kommt und für das gesprochene Wort, wir Gott sagen, ja, wir möchten still werden und wirklich auch sagen, ja Gott, ich möchte dafür bereit sein, dass mich das an der einen oder anderen Stelle trifft, was du mir sagen möchtest. Das singen wir jetzt nochmal gemeinsam. Eins habe ich noch vergessen, die Kinder nämlich, wo der Flori hier so schön nach vorne geht. Gott will nicht nur zu uns reden, sondern auch zu den Kindern, die heute da sind. Die haben ein Programm, das stimmt doch, ich guck mal in die, ach, ist schon weg. Ach, der Flori wollte sich noch von seiner Mama verabschieden. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, alles klar. So, Helmut, jetzt.
Ja, zunächst einmal Ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde an der Auerstraße. Ist mir extra nochmal aufgetragen worden, dass ich diese Grüße weitergeben soll an euch. Gottes Segen in dieser etwas kuriosen Zeit. Wir hatten ja gedacht, Corona wäre das Einzigste an Problemen, was wir haben. Vielleicht die Umweltverschmutzung, die Nachrichten aus Brasilien, dass dort so viel Regenwald mittlerweile abgeholzt sind, dass erste Wüstenerscheinungen auftreten. Kann man sich gar nicht vorstellen, da wo Regenwald gewesen ist, dass da jetzt Wüste anfängt, sich auszubreiten. Vor 14 Tagen hatten wir einen Familiengottesdienst und jetzt haben wir Krieg. Das ist fast nicht zu fassen. Es wurde uns als Deutschen verboten, zu viele Panzer und zu viele Material, zu große Schiffe. Wir durften nur kleine Schiffe bauen, wir durften nur wenig Panzer haben. Und dass die USA immer wieder gesagt, ihr müsst mehr Panzer bauen, das war für uns alle ein bisschen merkwürdig. Jetzt ist die Welt froh und wir sind dankbar, dass wir für 100 Milliarden Waffen kaufen. Und wir empfinden das als ein endlich. Sind wir jetzt auch sicher? Unsere Regierung und dann ausgerechnet von Grünen und SPD und so weiter. Und wir sind alle dankbar, dass unsere Regierung für 100 Milliarden Euro Waffen kauft. Und wir empfinden das als einen guten Schritt nach vorne. Wie gesagt, vor 14 Tagen hatten wir Familiengottesdienst und Corona war noch das einzige Problem. Und jetzt sieht die Situation schon ganz anders aus. Was für eine merkwürdige Situation, in der wir da stehen. Wer hätte das vor 14 Tagen, vor 3 Wochen gedacht? Ich jedenfalls nicht. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Und wir hatten es für sinnvoll gehalten, dass wir unsere Waffen abschaffen und die Franzosen und die Polen waren froh, dass wir nicht mehr miteinander Erbfeinde sind. Was für ein Wort noch im Ersten Weltkrieg, Erbfeinde. Die vererbt man von Vater auf Sohn und auf Enkel und mit denen führt man immer Krieg und Jahrhunderte. Wir hatten den Eindruck, dass das jetzt aufhört und dass wir da raus sind aus dieser Situation und dann jetzt sowas. Dieser Sonntag, gedenke Herr, Psalm 25, Vers 6, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Ja, da lässt sich mit Logik wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Mit dem, was wir können, mit dem, was wir eigentlich für richtig halten und doch jetzt plötzlich ganz anders entscheiden und plötzlich ganz anders Dinge für richtig halten. Der heutige Sonntag ist auch ein Gebetssonntag für die bedrängte und verfolgte Christenheit, ja. Sicherlich in all den Ländern außerhalb von Europa, wo ja normalerweise alles schlimm ist. Als wir damals in Bayern waren, das war so in den Jahren 90 bis 95, hatten wir Kontakt in die Ukraine, der Eiserne Vorhang ging auf, wir hatten einige Russlanddeutsche, Ukraine-Deutsche bei uns in der Gemeinde, hier ja auch bei uns. Und wir sind dann nach Kiew und nach Moskau und nach Ryazan und Ucholowa und wie sie alle heißen, haben junge Christen besucht und wir waren in einer Situation, ich habe da auch in Kiew gepredigt, da waren sie dabei, sich vorzubereiten auf Pro Christ. Endlich können wir das Evangelium frei sagen mit Filmen, Übertragung und was nicht alles. Und das, was im Westen von Europa ging und was dort aufgenommen wurde und der Prediger, der aufgenommen wurde, konnte in Kiew und darüber hinaus predigen. Es sind viele zum Glauben gekommen. Es war Aufbruch, geistlicher Aufbruch. Das war wirklich ein eiserner Vorhang, der zerbrochen ist, auch vor den Herzen der Menschen. Unser Bund hat gute Kontakte zu den Christen dort in der Ukraine und in Russland und bittet darum um Spenden. Die Christen vernetzen sich auch über die Grenzen der Konfession hinweg. Und als ich das gelesen habe im Bundesbrief, der ja uns als gemeindeleitende Leute immer wieder zugeschickt wird, dass unser Bund natürlich traditionell gute Kontakte hat dort in die Ukraine, nach Russland und so weiter und dass die Kontakte auch weiter bestehen und dass dort die Christen einander vernetzen und helfen, den einen raus und den anderen rein, Kontakte aufbauen, Verletzten helfen, das ist schon Hoffnung. Das ist ein Stückchen Hoffnung von dem, was da möglich ist. Und sie brauchen Geld und sie brauchen Hilfe und Unterstützung. Und wir haben dort ein Netzwerk als Bund, das nicht neu aufgebaut werden muss, sondern was seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten existiert. Was eine große Hilfe und was für eine große, ein großer Segen. In unsicheren Zeiten, was hält mich da eigentlich fest? Das ist ja schon auch eine Frage. Wir hatten gedacht, Corona wäre das einzige Problem, was wir hätten. Vielleicht das Umweltproblem und jetzt das auch noch. In Krieg, in unsicheren Zeiten Haltepunkte haben. Was ist sicher in meinem Leben? Was trägt mich? Was ist belastbar? Und ich kenne das aus unserer Gemeinde. Meine Frau, gestern hatten wir wieder so einen Anruf von jemandem, der aus einer Depression heraus nicht weiß, wo vorn und hinten, oben und unten ist. Was trägt mich? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann gar nichts tun. Ich sitze nur zu Hause und starre auf den Fernseher und das mache ich aus und das kann ich nicht mehr. Menschen, die mit ihrer Seele Schwierigkeiten haben, sind in solchen Zeiten natürlich in besonderer Weise in der Anfechtung. Es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen, den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen oder an. Jemand hat mir gesagt, ich muss das Ding ausmachen. Seit 2 Tagen gucke ich nicht mehr, ich gehe kaputt dabei. Also diese Frage, was trägt mich eigentlich bei dem, was mir da so begegnet? Was trägt mich durch? Was ist belastbar? Das ist durchaus eine gute und wichtige Frage, sich dessen bewusst zu sein. Und dieser Predigttext heute aus Römer 5 geht in diese Richtung. Was trägt mich, was hält mich, was hält mich durch? Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen, Römer 5, 1 bis 11. Ich habe die Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung gewählt. Luther formuliert das manchmal ein bisschen anders. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Was für ein Wort in so einer Zeit. Haben wir Frieden? Durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn haben wir freien Zugang. Mariupol ist eingekesselt, Kiew glaube ich auch. Die Leute kommen nicht raus, die Korridore werden beschossen. Haben wir freien Zugang, als ob dieser Predigttext in so eine Situation hineingeschrieben worden wäre. Wir haben freien Zugang. Zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und wer bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man das vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein sehr mächtiger Text. Und ein Gedanke, den es sich lohnt, noch einmal nachzudenken, dem hinterherzugehen. Wir haben Frieden mit Gott. Und das ist weit wichtiger, als dass wir Frieden auf Erden haben. Ja, natürlich, dass in Ewigkeit Friede herrscht und wir Kandidaten seiner Herrlichkeit sind, eingeladen sind in die Gegenwart Gottes. Dass wir uns das nicht erst erarbeiten müssen, dass wir nicht in irgendeiner Form ein erfülltes oder ein gutes oder ein effektives Leben führen müssen, damit er dann sozusagen als Belohnung uns das schenkt am Ende des Lebens. Nein, wir starten im Glauben mit dieser Gewissheit, Christus ist für uns gestorben. Er läuft mit seiner Gnade meiner Existenz voraus. Dass ich mich heute für ihn entscheiden kann oder vor ein paar Tagen oder Monaten oder Jahren für ihn entschieden habe, ist nur möglich, weil er schon mit seiner Gnade mir vorausgegangen ist. Und das hat er getan, als ich noch Sünder war. Das hat er nicht getan, als wir schon, sagen wir mal, halbheilig unterwegs waren. Als wir schon einigermaßen sinnvoll mit Gott unterwegs waren und Gott gesagt hat, naja gut, den Rest gebe ich euch auch noch. Was trägt in unsicheren Zeiten? Den Christen war Anfechtung und Krieg und Verfolgung und all diese Dinge, Not und Elend, ja nicht fremd. Das ist ja nichts Fremdes. Gerade Paulus, er schreibt an die Gemeinde in Rom, da wird er in ein paar Jahren hingerichtet. Gesteinigt worden, vor die Löwen geworfen. Was hat er so alles berichtet? Mit Silas zusammen in Philippi im Kerker. Und doch, es wird deutlich, gerade an seinem Leben, dass ihn das durchträgt, dass er dort im Kerker in der Mitte der Nacht singen kann, nicht? Das bewegt selbst den Kerker, sodass dann ein Erdbeben entsteht und die Fesseln abfallen. Das ist schon eine besondere Sache, etwas ganz Besonderes. Anfechtung, Not, wir können nicht sagen, das wäre den ersten Christen fremd, sodass sie so fröhlich ihren Glauben hätten leben können. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Freude ist etwas, was trotz dieser Not und trotz der Verfolgung geschieht. Und Rom, das Römische Reich, das wusste Kriege zu führen, permanent, mit sich selber und mit anderen. Rom ist ja nun gerade nicht der Ort, wo man in Frieden hätte leben können. Rom doch nicht. Und das Römische Reich. Not fordert heraus, ja, das ist richtig. Not fordert heraus, Schmerzen fordern heraus. Wenn man dann so einen Granatsplitter zwischen die Kiemen gekriegt hat, dann fragt man sich, oh Herr, warum musste das denn jetzt sein? Oder das eigene Kind stirbt oder all diese Dinge. Natürlich, das ist eine Herausforderung. Und doch können wir nicht sagen, dass die ersten Christen das nicht erlebt hätten. Für Paulus sind diese Sachen nicht fremd. Und wenn ich mir vorstelle, dass er bei einer Steinigung halbtot oder tot, man hat ihn für tot gehalten, aus der Stadt geschleift wird und ihn vor dem Stadttor liegen ließ, weil man dachte, er wäre schon tot, das ist schon auch eine Herausforderung. Und er hat es überlebt. Not fordert uns manchmal heraus bis an die Grenze der Belastbarkeit. Aber Paulus sagt, denkt doch mal drüber nach, was geschieht dann mit Not und mit Drangsalen? In der Luther-Übersetzung ist das ja so, Drangsale bewirken Geduld. Ja, das fehlt uns manchmal in unserer Zeit, wir wollen das alles sehr schnell haben. Wir sind eine Gesellschaft, wo alles ruckzuck passiert. Kaffee, Pulver schüttet man rein, Wasser drauf und schon ist der Kaffee fertig. Auch Nudelsuppen, alles sowas. Man kann nur heiß Wasser, 5 Minuten Terrine, ruckzuck ist das fertig. Wir leben in einer Zeit, die keine Geduld, keine Zeit mehr hat. Müssen wir das vielleicht neu lernen, Geduld zu haben, uns in Geduld üben, dass es auch andere Mächte gibt, die uns Mühe machen? Ja, Paulus macht das deutlich. Drangsale bewirken Geduld, Geduld Bewährung. sind wir unter Umständen mit unserem Glauben schon nicht mehr belastbar. Wir verkünden, dass, wenn wir zu Gott kommen, wir Friede, Freude, Eierkuchen haben. Auch unsere Lieder machen das ja manchmal deutlich. Kaum sind wir bekehrt, haben wir nie wieder Probleme. Und wir gehen damit an etwas vorbei, was zu unserem Christsein ja doch dazugehört. Ist nicht das Kreuz das Zentrale in unserem Glauben, dass Christus gelitten hat? Und die Theologie unserer Anbetungslieder geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Nicht so wie bei Greife lieber zur HB, alles andere geht von selbst oder so. Nicht? Das ist es eben nicht. Deswegen ist wahrscheinlich auch unser Glaube so anfechtbar, so wenig belastbar, weil wir denken, nicht Gott ist der Mittelpunkt und König, sondern wir sind der Mittelpunkt und König. Und Gott hat ganz schön zu springen, bis er das zu tun hat oder getan hat, was wir uns da in unserer Wunschliste so zusammengeschrieben haben. Manchmal denke ich, je mehr wir in unseren Anbetungsliedern von Gott, dem König, reden, desto weniger ist er König für uns. Je mehr man das sagen muss, desto weniger hat man es im Herzen. Ist das nicht manchmal so? Wenn wir wüssten, was es heißt, dass er wirklich Herr ist, würden wir ihn nicht so zum Hampelmann machen, zum Wunscherfüllungsgehilfe. Aber das nur zum Rande. Not fordert heraus, ja natürlich. Geduld bringt Bewährung und Bewährung Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wir haben, lässt nicht zu Schanden werden. Lässt nicht zu Schanden werden. Um das mit anderen Worten zu sagen, Paulus sagt, Not lehrt unseren Glauben, stabil zu werden. Denn was geschieht? Wir erleben, dass die Kraft Gottes uns trägt. Ein guter Seemann wirst du nicht im schönen Wetterwasser. Richtig zu steuern und das Steuerrad festzuhalten, lernt man doch eigentlich erst im Sturm. Ist das vielleicht im Glauben auch so? Dass du stabil wirst und Menschen sich auf dich verlassen können, das merken wir, das lernen wir doch eigentlich erst dann, wenn der Wind so richtig von vorne bläst. Schönwetterglaube, auch nicht schlecht. Aber Schwierigkeiten getragen zu haben und zu spüren, dass Gott dich in solchen Situationen trägt, das macht Hoffnung. Zu spüren, dass die Kraft Gottes dann wirklich da ist. Und dass das nicht nur Worte sind, sondern dass ich wirklich merke, Gott stellt sich an meine Seite und trägt mich durch. Und wenn ich durch Steinigung schon mal tot gewesen bin, dann erweckt mich Gott einfach mal wieder zum Leben, weil ich noch was zu tun habe. Dann merkt man, dass die Kraft Gottes wirklich nicht nur Worte sind, sondern dass da Kraft Gottes ist. Und das macht Hoffnung. Dass Glaube nicht nur Worte sind. Fester Glaube, Halt und Hoffnung. Notsituation, ich spüre und merke, Gott trägt mich. Paulus bringt das natürlich an die Spitze, indem er sagt, wir freuen uns nicht nur über die Herrlichkeit Gottes, sondern auch über die Not, die er uns schenkt. Oh, was ist das für ein Satz? Preist den Herrn für alle Anfechtung, wer kann das sagen? Das geht uns nicht leicht runter, das ist schwer, da muss man erstmal dran rumkauen, dass das dazugehört. Ich freue mich lieber über die Herrlichkeit Gottes, freue mich lieber darüber, dass der Himmel, das goldene Jerusalem wunderschön hell erleuchtet ist und aus Edelstein und so weiter. Natürlich, darüber freut man sich viel mehr. Aber das mitsprechen zu können, das, was Paulus hier schreibt, ich freue mich über die Not und Anfechtung, über die Mühsale, eieiei, was ist das für eine Aussage? Das kann man nur sagen, wenn man weiß, in solchen Situationen habe ich, Paulus, immer wieder gemerkt, Gottes Stärke, Gottes Gegenwart hat mich dahin durchgetragen. Und ich weiß, dass ich die Wahrheit verkündige, denn ich habe sie erlebt. Gott hat nicht nur Worte für mich, sondern er ist da. Das ist schon ein Ding. Paulus verweist hier in diesem Text ganz bewusst auf das Zentrum unseres Glaubens. Ja, das ist gut so. Nicht nur auf Randthemen, sondern auf das Zentrum des Glaubens. Christus ist gekommen, Gott hat ihn gesandt, Jesus hat seine Herrlichkeit hinter sich gelassen. Und er ist gekommen, als wir alle noch Sünder waren. Als wir, er sagt das hier, oder die Übersetzung macht das deutlich, als wir Gott den Rücken gekehrt haben. Man müsste das mit einer Gruppe von Leuten, vielleicht mit einem Rallye-Unterricht oder wie auch immer mal spielen. Du gehst auf jemanden zu, der sieht dich und dreht dir den Rücken zu. Wie empfindest du dich dann? Wenn wir sozusagen Christus als unseren Herrn haben und er uns sagt, ich sende euch wie Wölfe unter die Schafe, nein, genau umgekehrt. Wie empfindet man sich dann, wenn du auf jemanden zugehst und jemand dreht dir den Rücken zu? Und genau das ist die Situation, die Gott für uns macht. Und Paulus sagt, daran ist doch dann kein Zweifel, dass derjenige, der sowas macht, mich annimmt und mich errettet und mich durchträgt, egal durch was. Und wenn ich von Christus errettet worden bin, als ich Sünder war, wie sollte ich jetzt glauben, wo ich sein Kind bin oder sein Nachfolger bin, dass er mich durch diese Notsituation, in der ich heute stehe, dass er mich da nicht auch noch durchträgt? Als ich Sünder war, hat er das Größte für mich getan, jetzt traue ich ihm nicht zu, wenn ich sein Nachfolger bin, dass er mir durch die Not hindurch hilft? Was für ein Glaube ist das denn? Paulus sagt, da besteht doch gar kein Zweifel. Da kann doch gar kein Zweifel bestehen, dass dieser Gott mich durchträgt. Der sowas am Anfang meines Glaubens für mich gemacht hat, da besteht doch überhaupt kein Zweifel. Oder wie ist dein Glaube geprägt? Bist du der Herr oder ist Christus der Herr? Ist er der König oder bist du der König? Zentrum des Glaubens. Paulus weist uns auf das Zentrum unseres Glaubens hin. Jesus ist gekommen und hat den Tod überwunden, als wir alle noch Sünder waren. Wie sollten wir ihm nicht auch vertrauen, wenn wir als Christen Not und Anfechtung, Kriege erleben, Krankheit erleben, Schwierigkeiten erleben? Paulus denkt danach und macht deutlich, dass an uns nichts Wertvolles war, dass Gott das hätte für uns tun müssen, sondern er hat es getan aus Liebe zu uns. Jenseits von dem, wer du bist und was du hast, sondern er liebt uns. Nicht, weil wir möglichst viel Gold und Silber in unseren Taschen haben oder ganz besondere Gaben mitbringen oder was auch immer, sondern er liebt uns um unserer selbst willen. Er liebt uns um unserer selbst willen. Da ist nichts Wertvolles an uns, er tut es um der Liebe willen. Er hat es für uns getan, als wir alle noch weit entfernt waren. Und wenn man diesen Predigtext sich mal anschaut, das ist alles in Vergangenheitsform geschrieben, wirklich wahr. Das sind alles Dinge, die schon geschehen sind und die sind schon geschehen und sind schon Faktum und lassen sich auch nicht mehr umdrehen. Die gelten, die sind schon. Da müssen wir jetzt nicht erst groß drum kämpfen, sondern das hat Christus schon gemacht und wir können uns im Glauben drauf stellen und sagen, das gilt für mich, Punkt, fertig. Gott läuft mit seiner Gnade mir und meiner Existenz voraus. Das ist ein wunderschöner Gedanke, gerade in Situationen, wo es uns nicht gut geht und wir Schwierigkeiten haben. Die Errettung ist gesichert, egal was geschieht. Egal was ich kann. Ich denke mir manchmal, das ist ein Glaube, der uns hilft, auch wenn wir auch in körperlicher Not sind. Gott hat uns nicht nur lieb, wenn wir besonders effektiv sind, wenn wir jung sind, wenn wir Dinge bewegen können, wenn wir kräftig sind, wenn wir, was weiß ich, was für Glaubenshelden wären, sondern das ist ein Glaube, wo auch Kranke und Schwache und Menschen, die in Not sind, zu ihm kommen können, die wissen, dass sie nichts haben und nichts sind. Wie schön ist es, wenn Menschen, gerade aus der Drogenszene, das merken, wo sie selber Mühe haben, sich selber zu vergeben und spüren, dass Christus ihnen schon vergeben hat und mit ihnen neu anfängt. Wunderschön wahrzunehmen, wenn das bei Menschen zündet, dieses Feuer. Ich habe Mühe, mir zu vergeben und Jesus hat mir schon vergeben, das kann ich nicht glauben. Das ist etwas, was dann wirklich Menschen verändert. Ein wirklicher Heilungsstrom allerdings. Ein seelischer Strom der Heilung, wenn jemand wahrnimmt, dass Christus mich aus Liebe angenommen hat. In den Endzeit reden Jesus, ich habe das beides nochmal nachgeguckt, also Lukas 21 und Matthäus 24, 25 steht, das muss so kommen. Also fürchtet euch nicht, erschrecket euch nicht, das muss so kommen. Kriegen und Kriegsgeschrei und Hungersnöte und was nicht alles, das muss so kommen. Ich könnte gut auf diese Sätze in der Bibel verzichten, das muss so kommen. Ich wünschte mir das ganz anders. Aber dieses Erschrecke nicht, das muss nicht so kommen. Dass ich davor Angst habe, das muss nicht so kommen. Wenn ihr das alles gerade im Lukas-Evangelium 21, Vers 8 oder 9 oder so irgendwas, glaube ich, wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das heißt, dann muss nicht die Erschreckung kommen, die Angst in unserem Herzen, oh, wie wird das werden? Wenn die Erde 10 cm voll Blut und alle warten und so. Vielleicht gibt es ja Bilder und Bücher, die das ja sehr eindrücklich beschreiben. Nein, erschrecket euch nicht. Das eine muss so kommen, aber dass meine Seele davor Angst hat, das muss nicht so kommen. Ja, das muss so kommen. Manchmal ist das so, dass wenn Kräfte, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, aufeinanderprallen, dass das dann so ist. Ja, das kommt dann wirklich so. Geht ja auch gar nicht. Ohne Versöhnung prallt es aufeinander. Was soll auch sonst passieren? Aber in deinem Herzen muss es doch nicht so sein. Und das ist eine Frage, wer die Herrschaft in meinem Herzen und in meinem Glauben hat. Wer ist der Herr in deinem Leben, in deinem Denken, in deinem Fühlen? Sind es die Situationen, sind es deine Wünsche, die im Krieg natürlich nicht erfüllt werden können? Oh, jetzt ist das Benzin teurer und das Gas wird wahrscheinlich abgedreht und der Ölhahn und meine Wohnung wird nicht mehr warm werden und ach, du ahnst es nicht, wie bin ich ein armes Würstchen? Wenn daran mein Glaube hängt und meine Fröhlichkeit im Christus, ob ich mir 18 oder 16 Grad im Wohnzimmer leisten kann. Das eine muss so kommen, dass die Kräfte aufeinander prallen, die mit Christus nichts zu tun haben wollen. Okay, aber dass ich davor Angst habe, dass ich mich davon beherrschen lasse, das muss nicht so kommen. Erschrecket nicht. Wenn ihr das kommen seht, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. Ja, allerdings. Und wenn wir den Eindruck haben, vor ein paar Wochen haben wir nur ein Problem gehabt und jetzt haben wir ganz viele. Dann ist das ja vielleicht so wie in der Endzeitrede Jesu 24, Kapitel Matthäus 24. Das ist so wie bei den Wehen einer Frau. Es fängt mit einer Wehe an und dann geht es wieder runter und am Ende sind die Wehen, die das Kind bei der Geburt raustreiben, eine nach der anderen, du kannst kaum, musst jetzt hecheln, damit das nicht und dann kommen und dann... Wenn Jesus das mit den Wehen einer Frau vergleicht, dann muss ich allerdings sagen, sind das nicht unter Umständen schon Wehen, die so schnell hintereinander gehen, dass wir uns ernsthaft damit befassen müssen? Das muss so kommen, okay, bei der Geburt muss es so kommen, wenn die Wehen nicht stark genug sind, dann wird sogar noch Medikament hinterhergeschoben. Das muss so kommen. Damit die Geburt passiert, muss das so kommen. Aber deine Angst davor, die muss nicht sein. Denn die Drangsale bewirken Geduld und die Geduld bewirkt Bewährung und die Hoffnung. Also die Frage, was entstehen als Früchte in meinem Glauben? Früchte des Geistes. Angst und Ärgerlichkeit, dass das Wohnzimmer nicht warm genug wird und dass die Benzinpreise so explodieren? Oder ist das nicht Sanftmut und Treue und all das, was da in Galater 5 steht. Was sind die Früchte in unserem Glauben? Erschrecket nicht. Erschrecket nicht. Matthäus 24, Lukas 21. Das Gebet, Gerd, was du vorhin gesprochen hast, hat mich an einen Vers erinnert, der auch in Lukas 21 steht. Das ist mir nochmal ganz neu deutlich geworden. Und auch in dieser Endzeitrede Jesu, das muss so geschehen. Und dann Vers 13, das wird euch Anlass sein, Zeugnis zu geben. Ja, das ist eine Chance, um Menschen von Christus zu sagen, oder wie all die anderen in das Horn hineinzustoßen, dass wir ja jetzt ganz viel Angst haben müssten. Entweder ich rede von dem, was mich trägt in so einer Zeit, oder ich klage mit all den anderen mit, wie schlimm das alles geworden ist. Und es ist wirklich schlimm. Und wenn der Regenwald in Brasilien zur Wüste wird, das ist allerdings schlimm. Und auf der anderen Seite, das wird Anlass sein, Zeugnis zu geben, dass Menschen, das geht bei uns in der Nachbarschaft auch so, einige fragen, wie sehen Sie das denn? Ja klar. Und dann rede doch von dem, was dich trägt in deiner Hoffnung und in deinem Glauben und mach ihn deutlich, worin du getragen wirst. Gebet. Die Gottesdienste vor Ostern, vor Karfreitag sind häufig Gebetsgottesdienste. Also dieser Sonntag heißt, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Es ist ein Gebet, es ist ein Psalm. Oder letzter Sonntag, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt. Und auch das ist ein Gedanke, den man sich zu Gemüte führen soll. Das Bleiben. Ist das nicht beim Weinstock Johannes 15 auch so? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Das heißt, dass Gott an mir arbeiten kann. Und wenn er das mit einem Hammer und mit Meißel macht, ist der Bildhauer nicht auch mit Hammer und Meißel unterwegs? Wir wohnen ja oben da am Hauptfriedhof und da sind eine ganze Reihe von Steinmetzbetrieben und so weiter und die haben wunderschöne Grabsteine und Formen und so. Aber jedes dieser Dinger ist mit Hammer und Meißel bearbeitet. Jetzt stellt euch die Situation vor, so ein Stein sagt, ah, dieser Meißel ist mir viel zu hart und hüpft davon. Dann wird nie so etwas, wozu man eigentlich so einen Grabstein oder so eine Form machen würde. Wenn du Gott permanent vom Arbeitssockel runterhüpfst, was wird da für eine Persönlichkeit, wenn Gott nicht an dir arbeiten kann und wenn er mit Not und Anfechtung, Geduld und Bewährung in deinen Glauben hineinmeißeln möchte und du hüpfst ihm immer wieder davon? Was für ein kurioses Bild. Wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt? Gott kann an mir arbeiten, wenn ich stillhalte, wenn ich bei ihm bleibe. Und auch das ist ein Gebetsanliegen. O Herr, schenk, dass ich nicht dir weghüpfe, sondern an mir arbeiten lasse, Herr, in der Art, wie du arbeiten möchtest an mir. Lasst uns miteinander beten, dass wir diese Situation, in der wir stehen, wirklich nutzen, um Zeugnis zu sein für Menschen, die irre werden an dem, was gerade geschieht. Und dass wir ihnen den Halt mitteilen, der uns trägt. Ich möchte das Gebet dann mit einem letzten Gebet abschließen. Wer betet?
Und wir
Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und dass du selber derjenige bist, der alles in seine Hand hält. Hab Dank, dass du das deinen Jüngern mitgeteilt hast, deutlich gemacht hast und ihnen gesagt hast, Herr, dass sie nicht mehr Knechte sind, sondern dass du sie wie deine Freunde behandelst. Und dass du ihnen mitteilst, was geschehen wird. Herr, und wir sind eine Generation, wo wir den Eindruck haben, dass wir die Dinge sehen, die du angekündigt hast. Und wir wollen lernen, Herr, an deiner Hand zu sein und zu bleiben. Dass du uns führen kannst und dass wir Menschen von dir weitersagen. Auch in dieser Not und gerade in dieser Not deutlich zu machen, was uns trägt und was uns Hoffnung weckt in unseren Herzen, weil wir von dir reden, dem gnädigen und barmherzigen Gott. Und doch bitten wir dich darum, dass du an deine Barmherzigkeit gedenkst, Herr, dass du diesen Krieg beendest, dass du Versöhnung schenkst, dass du ein neues Denken gibst, Herr, dass wir einander nicht mehr erobern, sondern miteinander leben. Wir bitten dich da um deine Hilfe, um deine Gnade, um dein Eingreifen. So preisen wir dich und sagen dir Dank, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir nach deinem Namen benannt sind, dass wir deine Kinder sein dürfen, Vater im Himmel, dass du für uns alles getan hast. Wir geben dir die Ehre. Amen.
Vielen Dank, Helmut. Ich habe da gesessen und habe für mich gedacht, oh, jetzt habe ich ein paar Hausaufgaben für die nächste Woche für mich so festgemacht. Das sind Fragen, die ich mir notiert habe, die mich wirklich getroffen haben. Was hält in meinem Leben? Wer oder was ist es, das mein Leben bestimmt? Und welche Früchte trägt mein Glaube? Fragen, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, aber die jetzt eine ganz andere Dimension bekommen in dieser Zeit. Und ich denke an eine Freundin, die auch zu mir am Telefon gesagt hat, boah Anja, wir müssen uns unbedingt treffen, ich habe da echt ein paar Fragen an dich. Ich verstehe Gott gerade überhaupt nicht. Ja, ich werde mich mit ihr treffen und werde ihr meine Sicht sagen. Und ich freue mich auf dieses Gespräch. Weil mich in der letzten Zeit schon ein paar Wochen länger ein Lied begleitet. Ich bin, was Musik betrifft, muss ich mal einschieben, das trifft mich auf einer sehr emotionalen Ebene oft. Und dann kamen mir da schon die Tränen, wenn ich dieses Lied gesungen habe und wenn es unter der Dusche war. Das ist ein englisches, I'm not longer a slave of fear, 'cause I'm a child of God. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, weil ich bin ein Kind Gottes. Und dieser Vers, bisschen mantramäßig vielleicht, begleitet mich immer mehr und ich sage mir das. Ich bin kein Sklave der Angst. Wir sind es nicht, keiner von uns. Weil die, die sagen, ich gehöre zu Gott, brauchen das nicht sein. Und das möchte ich uns auch nochmal so mutmachend zusagen. Und so gehe ich auch in das Gespräch mit meiner Freundin, weil das glaube ich tief und fest. Mal gelingt es mir mehr, mal weniger. Aber diese Hoffnung trägt mich. Und mit dieser Hoffnung im Herzen können wir in die nächste Woche gehen mit all dem, was sie bringt, auch an persönlichen Herausforderungen, weil wir stehen ja auch noch im Leben mit all dem, dass das Abitur läuft gerade. Ich weiß, dass einige ihre Klausuren schreiben. Ja, und sonstige Herausforderungen sind wir nicht ausgeliefert, sondern wir können das machen mit einem starken Gott im Rücken und das kann uns gerade machen und wir können unser Haupt erheben. In diesem Sinne sind wir jetzt tatsächlich fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und bevor wir noch zusammen ein Segenslied singen, möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen über Aktionen, die hier oder auch in anderen Gemeinden laufen. Als erstes mal heute, Helmut, bei euch in der Gemeinde, heute ist der 13.3. und dann ist heute bei euch ein Lobpreisabend, das habe ich nämlich hier stehen. Von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr. Findet da ein Lobpreisabend statt, zu dem wir und alle, die auch hier sind, herzlich eingeladen sind. Bei uns startet in der nächsten Woche am 16.3. ein Online-Projekt. Dazu möchte ich auch noch mal einladen. Es geht um die Serie The Chosen, die gerade viel geguckt wird. Es ist eine, ich sag mal, ja, geht um das Leben Jesu und wir wollen uns da online per Zoom treffen mit Leuten, die Interesse haben, diese Serie gucken und uns dann auch darüber austauschen. Anmeldeschluss ist morgen. Ann-Kathrin, die bei uns in der Gemeinde angefangen hat als Jugend- und Kinderdiakonin, die hat den Hut auf für dieses Projekt. Bei ihr meldet man sich an. Ich habe jetzt irgendwie nicht der Technik gesagt, dass sie die E-Mail-Adresse nochmal einblendet, aber wer jetzt hier ist und sagt, ich habe da Interesse dran, was ist das genau, kann mich gerne ansprechen und dann werden wir die E-Mail-Adresse auch noch rausfinden, weitergeben und dann kann man sich da auch noch bis morgen anmelden. Das ist immer an 8 Abenden, in 2-Wochen-Rhythmus, immer mittwochs ab 19.30 Uhr treffen wir uns dann da per Zoom. Ein spannendes Projekt. Ich werde auch dran teilnehmen, obwohl ich nicht so ein Zoom-Fan bin, aber ich, jetzt so langsam wird es mal Zeit, vielleicht auch, dass ich mich daran gewöhne. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. In diesem Sinne wünsche ich allen wirklich noch einen gesegneten Sonntag und dass ihr wirklich gestärkt in die Woche geht. Der Segen drückt das auch nochmal so aus, behüte uns Gott. Das wollen wir uns jetzt noch einmal gegenseitig zusingen, dass Gott uns in dieser Woche begleitet. In diesem Sinne seid befohlen. Es gibt noch, ganz wichtig, richtig draußen Kaffee. Wir können gerne noch ein bisschen hier bleiben und uns draußen treffen in der Sonne, ein bisschen austauschen. Dann sieht man sich auch mal ohne Maske, wenn man noch ein bisschen Abstand hält und kann sich noch austauschen über das, was uns hier bewegt hat oder einfach ein bisschen plaudern. Einen schönen Sonntag von mir hier aus und wir starten mit dem Lied.